Hausach Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hausach Podcast. Wir haben heute wieder einen neuen Gast bei uns und ich freue mich, dass wir heute Matthias Meyer-Gerwig vom Robert-Gerwig-Gymnasium begrüßen können. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Herr Meyer-Gerwig, Sie sind Direktor vom Robert-Gerwig-Gymnasium. Möchten Sie ein, zwei Sätze noch zu sich sagen für die Personen, die Sie nicht kennen?
Kann ich gerne machen. Ich bin seit 2008 Lehrer am Robert-Gerwig-Gymnasium für die Fächer Deutsch, Geschichte, Ethik und Psychologie, war in verschiedenen Funktionen und bin jetzt seit 2019 Schulleiter, also im zweiten Jahr.
Ja, da steigen wir dann gleich zu unserem Podcast-Thema ein. Seit 2019 Rektor, das heißt noch gar nicht so lange, und dann wurden Sie von der Corona-Pandemie überrascht. Damit hat ja keiner gerechnet, Sie wahrscheinlich auch nicht. Da wurde ja gleich der Schulalltag mal komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, das kann man sagen. Eine Schule ohne Schüler, wenn die Schule zu ist, ist ja erstmal relativ absurd. Und nachdem die Schüler nicht im Unterricht waren, mussten wir relativ schnell überlegen, wie kriegen wir den Unterricht zu den Schülern. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich hatte bereits vor dem Amtsantritt schon gesehen und auch gesagt, dass wir die Digitalisierung Robert-Gerwig-Gymnasium vorantreiben müssen. Das heißt, da hatten da schon Pläne, allerdings natürlich keine Blaupause für eine Pandemie. Aber diese Pläne konnten wir nutzen, um relativ schnell zu einer digitalen Infrastruktur zu kommen. Und wir haben dann iSurf als Kommunikations-, Lern- und Lehrplattform eingerichtet und bisher sehr gute Erfahrungen gemacht und sind froh, dass wir das recht schnell umsetzen konnten.
Ja, Homeschooling war ja in der Form auch in Deutschland so gar nicht bekannt. Das kannte man eher aus Amerika. Sie haben gesagt, Sie hatten technisch schon was in der Schublade liegen. Können Sie das ein bisschen konkreter erläutern? Thema iSurf, ja, aber es hat sich ja jetzt auch rausgestellt, dass es auch tatsächlich in privaten Haushalten große Unterschiede gibt, was den technischen Stand angeht. Manche haben die Möglichkeiten, von zu Hause am Computer zu arbeiten, manche gar nicht. Manche haben auch gar keine Erfahrung, auch Eltern, die keine großen Computerkenntnisse haben. Kann man das gewährleisten, dass alle Schüler materiell gleich mitkommen?
Als Schule ist es natürlich schwierig, tatsächlich irgendwie soziale Unterschiede zu nivellieren. Aber wir können natürlich versuchen, soziale Unterschiede dahingehend auszugleichen, dass wir einigermaßen für Chancengleichheit sorgen. Und wir haben ja am Gymnasium nach wenigen Tagen auch schon das Angebot an die Schüler rausgegeben, Geräte auszuleihen, noch Wochen bevor das Land die Vorgabe gemacht hat, dass die Schulen das tun sollen, weil es klar war, dass nicht in jeder Familie ausreichend Geräte zur Verfügung stehen, zumal wenn die Eltern im Homeoffice die Geräte selber brauchen. Das ist auch angenommen worden und wir haben dann auch die Feststellung machen können, dass alle Schüler zumindest technisch die Möglichkeit hatten, am Unterricht teilzunehmen.
Okay, und wie viel hatten Sie da vorher schon einen Bestand, aus dem Sie schöpfen konnten? Mussten neue Geräte angeschafft werden? Kann man eine prozentuale Zahl sagen, wie viele Schüler bedient werden können im Notfall?
Also wir haben relativ schnell einfach den Computerraum abgebaut. Da stehen Laptops drin. Die haben wir aus der bestehenden Infrastruktur rausgelöst und dann eben neu aufgesetzt und ausgeliehen. Mittlerweile gab es Gelder auch vom Bund und vom Land, um die Möglichkeiten zu schaffen, dass Leihgeräte da sind. Da haben wir mittlerweile über 100 Geräte. Die sind nicht alle ausgeliehen, aber natürlich freuen wir uns auch auf die Zeit nach Corona, dass wir die dann auch im Präsenzbetrieb einsetzen können.
Ja, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Digitale Kenntnisse auch von Schülern. Sehen Sie da einen Bedarf, vielleicht auch den Lehrplan anzupassen und mehr die Schüler auf Digitalisierung, auf den Umgang mit modernen Medien hinzubringen?
Auf jeden Fall. Also Lehrpläne wandeln sich gemäß den Erfordernissen, die eine Gesellschaft hat, und dass die Digitalität einen größeren Raum einnimmt und alles digitaler wird, macht natürlich auch die Notwendigkeit oder schafft die Notwendigkeit, dass wir auch die Lehrpläne überarbeiten müssen. Das passiert ja auch turnusmäßig alle 10 bis 15 Jahre. Da halten digitale Inhalte Einzug. Wobei es natürlich auch wichtig ist, dass es nicht darum geht, die Schüler auf bestimmte Tools hin zu trainieren, dass die irgendeine Anwendung beherrschen, sondern müssen ja grundsätzlich in der Lage sein, sich in einer Welt, die sich ganz schnell ändert, auch die Anwendungen ändern sich ganz schnell, zurechtzufinden. Also hier geht es tatsächlich auch um Medienbildung im breiteren Sinne. Und das ist ja auch durchaus der Anspruch, den wir als Gymnasium haben, nicht ein Tool zu trainieren, sondern den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Probleme zu erfassen und nach einer adäquaten Lösung zu suchen und sie zu finden.
Ja, ich denke auch für Homeschooling ganz wichtig, weil ja auch bestimmt viele mit unterschiedlichen Geräten arbeiten. Jetzt haben wir die eine Seite von den Schülern, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die Lehrer. Waren die alle vorbereitet auf Homeschooling und Online-Unterricht? Wahrscheinlich ja auch nicht. Und es gibt bestimmt auch Lehrkräfte, die auch so digital noch nicht vorangeschritten waren. Haben Sie da irgendwelche Möglichkeiten gehabt, die weiterzubilden, oder wie wurden die da dran geführt?
Ja, es war natürlich niemand drauf vorbereitet in der Form, und die Affinitäten sind auch unterschiedlich verteilt, das wie überall. Aber wir als Kollegium haben uns notgedrungen, aber auch dann durchaus auch freiwillig und mit zunehmender Begeisterung auch diesem Thema geöffnet und erkennen jetzt ja auch die Möglichkeiten, die das digitale Unterricht mit sich bringt. Wir haben natürlich Kollegen, die sind von Haus aus sehr viel fitter, was das angeht, als andere, aber es hat sich niemand verweigert, beziehungsweise es sind alle bereit, sich diesen neuen Anforderungen zu stellen und mit diesen Herausforderungen umzugehen, und es gelingt jeden Tag besser. Und im Kollegium haben wir einen breiten Austausch, wir haben da auch so im Sinne von Best Practice die Gelegenheiten genutzt, um uns auszutauschen. Die Kollegen arbeiten eng zusammen. Wir haben in den Fachschaften die Kooperation forciert. Jetzt sind wir gerade dabei, ein schulinternes Fortbildungskonzept zu etablieren, was auch über Corona hinaus natürlich tragen soll, damit wir die Kenntnisse, die wir jetzt gewonnen haben, und die Fähigkeiten, die wir als Lehrer und als Schüler uns angeeignet haben, weiter nutzen und auch weiter treiben können.
Ja, wie sehen Sie denn das Thema generell Umwandlung in verstärkt Online-Unterricht vielleicht auch? Ist das eine Möglichkeit für die Zukunft? Vielleicht, dass man Oberstufen auch viel mehr online unterrichtet, anstatt in Präsenzveranstaltungen?
Also Lernen an sich und Lehren ist ja durchaus ein sozialer Prozess. Und ich glaube, der beste Online-Unterricht ersetzt das menschliche Miteinander nicht. In der Oberstufe gibt es bestimmt Möglichkeiten, wo man sagen kann, da kann man stärker darauf zugreifen. Aber je jünger die Schüler sind, umso wichtiger ist das Persönliche und Zwischenmenschliche. Und das kann die beste Webcam nicht ersetzen. Und ich glaube, wir können durchaus im Unterricht diese digitalen Tools, die wir uns jetzt auch angeeignet haben, auch weiterhin verwenden und nutzen. Aber den Unterricht komplett auf online umzustellen, glaube ich, ist keine wirkliche Option, wo wir hinwollen.
Ja, Sie haben jetzt im letzten Jahr das den Lehrern überlassen, wie sie den Unterricht generell gestalten, ob sie Online-Unterricht machen oder ob sie Aufgaben verteilen. Da wurde ja teilweise auch ein bisschen Kritik laut. An anderen Schulen gibt es Online-Präsenzunterricht nach Stundenplan. Warum gab es das am RGG nicht, ein einheitliches Verfahren, solange der Präsenzunterricht ausgesetzt war?
Da muss man unterscheiden. Also Online-Unterricht ist nicht gleich Videokonferenz. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Also ich kann ja durchaus auch durch entsprechende Arbeitsaufträge Unterricht gestalten. Das mache ich ja im Präsenzunterricht jeden Tag. Also wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, Dauerkonferenzen zu machen, auch aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns. Wir sagen im Präsenzunterricht ja auch, dass die Bildschirmzeit gerade bei jüngeren Schülern und Jugendlichen eigentlich begrenzt sein sollte. Wir halten nichts davon, die Schüler 6 Stunden vor den Computer zu setzen. Wir wissen alle, wer öfter an Videokonferenzen teilnimmt, wie mühsam das auch mit der Zeit wird. Ich habe gerade die Tage auch ein Interview mit einem Psychologen gehört, der sich damit auseinandersetzt, und der sagt, dass sozusagen die soziale Interaktion bei einer Videokonferenz und die Aufmerksamkeitsspanne viel geringer ist als im realen Gespräch. Wenn man so mit Eye-Tracking-Verfahren schaut, wir gucken viel häufiger uns selber an als das Gegenüber bei einer Videokonferenz und beschäftigen uns mit anderen Dingen als tatsächlich mit dem anderen, den wir sonst sehen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele gute Möglichkeiten gibt, Unterricht zu gestalten, der nicht eine Videokonferenz ist. Natürlich hat eine Videokonferenz ihre Berechtigung und ihren Sinn, aber wir sehen natürlich, wenn ich von einem Schüler was Geschriebenes zurückbekomme, weiß ich ganz genau, was er getan hat und was er kann, was er nicht kann, wo ich nachsteuern muss. Wenn 25 Schüler vor mir sitzen und teilweise die Kamera nicht anhaben, dann weiß ich das eben gerade nicht, was sie tun. Also von daher, glaube ich, macht die Mischung hier auch wieder sozusagen die Dosis ist das Richtige, was wir machen müssen, die Schüler auf allen Kanälen abholen. Es ist nicht jedes Verfahren des Unterrichts auch für jeden Schüler optimal. Und deswegen sind wir, finde ich, auch pädagogisch verpflichtet, eine Mischung anzubieten. Manch eine mag die Videokonferenz nutzen, ein anderer arbeitet viel besser alleine. Und ich denke, da haben wir eigentlich ein gutes Verfahren gefunden. Ja. Und aus dieser Unsicherheit, wenn ich das noch sagen darf, aus der Unsicherheit heraus, dass wir nicht alles im Griff haben, in so eine Regelungswut zu verfallen und zu sagen, wir müssen jetzt alle im Gleichschritt gehen, das halte ich für auch gefährlich, weil es im Präsenzunterricht würde das niemand erwarten und auch niemand für gut heißen. Da ist es wichtig, dass Unterricht individuell gestaltet wird. Und das sollten wir auch im Fernunterricht erhalten.
Herr Meyer-Gerwig, wie kommen jetzt bei Ihnen am RGG die Halbjahresnoten zustande? Dadurch, dass ja die Schüler maximal Aufgaben abgegeben haben, die vielleicht bewertet wurden?
Ein Großteil des ersten Halbjahres ist ja noch ziemlich normal abgelaufen. Das heißt, wir haben da genug Noten und Eindrücke als Lehrkräfte, dass wir zum Halbjahr vernünftige Noten machen können. Im zweiten Halbjahr oder jetzt auch im ersten Halbjahr, wo der Lockdown war, ist die Regelung ja auch etwas anders als im ersten Lockdown. Da ist ja ganz klar die Vorgabe, dass auch die Inhalte des Fernunterrichts benotet werden können, beziehungsweise auch mit in die Notengebung einfließen. Und da haben wir natürlich auch viele Möglichkeiten, mit unseren Schülern in Kontakt zu sein. Und wir sehen, was sie uns abgeben. Wir sehen, wie sie sich in den Live-Unterrichten verhalten und was sie sagen. Also da ist es eigentlich ähnlich wie im Präsenzunterricht auch, dass wir uns einen Eindruck davon verschaffen, wo die Schüler stehen.
Es war ja mal angedacht, dass alle Kinder das Jahr bestehen sollen, aufgrund dieser besonderen Verhältnisse. Wie ist da Ihre Ansicht dazu?
Sehe ich kritisch. Wir reden ja am Jahresende davon, ob ein Schüler das Klassenziel erreicht hat. Und wenn er es nicht erreicht hat, macht es keinen Sinn, die nächste Klasse anzugehen und auf einer ganz brüchigen Basis irgendwie aufbauen zu wollen. Das, finde ich, macht weder im Präsenz noch im Fernunterricht noch in der Mischung Sinn. Also wir müssen gucken, hat der Schüler die Basis, um im nächsten Schuljahr sinnvoll weiterlernen zu können, dann ist er automatisch im nächsten Jahr. Wenn er die nicht hat, dann macht es auch keinen Sinn, weiterzumachen.
Also sehen Sie das auch nicht als vorteilhaft, das komplette Schuljahr für alle jetzt nochmal zu gestalten, das nochmal zu wiederholen? Da würden wir ja auch dann wieder, was wir damals auch mit dem G9, G8 zusammengelegt haben, da würde es Doppelabschlussjahrgänge geben, da wären wir wahrscheinlich auch wieder vor logistischen Herausforderungen.
Ja, aber jenseits der logistischen finde ich die pädagogischen gravierender. Wir hätten ja, also in dem Fall, ob alle bestehen oder alle wiederholen, eine Gleichmacherei, die den Leistungsstand der Kinder nicht gerecht wird. Also ich glaube, wir müssen viel mehr nach den individuellen Möglichkeiten der Kinder schauen. Ist ein Schüler, wir sehen ja auch durchaus viele Kinder, die in dieser Phase gut zurechtkommen und gut lernen und relativ lückenlos auch den Anschluss halten. Und für die wäre es ja ganz klar nachteilhaft, wenn sie jetzt nochmal was wiederholen würden und sich ein Jahr quasi langweilen müssten. Also wir müssen nicht alle gleich behandeln, sondern müssen gucken, wer kann was. Und da, wo die Lücken sind, müssen wir nacharbeiten. Und das ist jetzt ja genau die Aufgabe von uns Lehrern, die Kinder möglichst individuell zu begleiten. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir von den Kindern viel sehen und viel, also nicht sehen im Sinne von die Kinder anschauen, sondern was sie machen, was sie getan haben und das zu beurteilen zu können, um zu sehen, wo stehen sie, was brauchen sie noch als Unterstützung.
Ja, die Kitas und Grundschulen werden ja jetzt schrittweise wieder geöffnet. Bei Ihnen, Sie bleiben noch im Fernunterricht. Wie ist da Ihre Meinung? Sollen die Schulen schnellstmöglich wieder geöffnet werden, aus pädagogischen Gründen vielleicht auch? Oder ist es sinnvoller, bei den pandemischen Entwicklungen das einfach auch noch abzuwarten und vielleicht Risiken dadurch auch noch einzuschränken?
Also wir öffnen ja auch ab Montag wieder für die Abschlussklassen. Also die Kursstufe kommt ab Montag auch wieder in halber Mannschaftsstärke, also in kleinen Kursen, damit die Abstände gewahrt werden können. Dann geistert der 8. März durch den Raum, wo es dann irgendwie weitergeht. Ganz genau wissen wir das noch nicht. Grundsätzlich finde ich es natürlich richtig und wichtig, dass die Kinder so schnell wie möglich wieder an die Schule kommen und gemeinsam mit ihren Freunden und ihren Lehrern lernen können. Aber natürlich, ich bin weder Epidemiologe noch Virologe, Mediziner, da muss ich mich auf deren Expertise verlassen. Wenn es sicher ist, die Schulen zu öffnen, ist es natürlich auch sinnvoll, die Schulen zu öffnen. Wenn es nicht sicher ist, halte ich es nicht für sinnvoll. Also da geht die Gesundheit vor.
Ja, es sind ja jetzt in den letzten Tagen Thema Antigen-Schnelltest in der Presse behandelt worden. In den nächsten Wochen sollen Schulen ausgestattet werden. Haben Sie da schon einen aktuellen Informationsstand?
Also aktueller Informationsstand für heute Morgen ist, dass Lehrkräfte 2 Tests pro Woche auf freiwilliger Basis angeboten bekommen. Für die Schüler ist erstmal noch nichts geplant. Ich weiß nicht, wie da die weiteren Planungen sind. Natürlich ist jeder Test, der mehr Sicherheit schafft, sinnvoll und hilfreich. Also da sind wir natürlich auch froh und haben ein Interesse dran zu wissen, ob bei uns Infektionen in der Schule sind und sich ausbreiten.
Sollte jetzt ein Test für Schüler auch kommen, müsste man da vielleicht überlegen, auch den Schulalltag ein bisschen anzupassen, weil das ist ja mit Sicherheit dann auch ein bisschen eine logistische Herausforderung, morgens so viele Schüler zu testen und dann 15 Minuten zu warten, bis das Ergebnis da ist. Müsste dann vielleicht der Stundenplan auch zeitmäßig angepasst werden, oder?
Das würde bestimmt notwendig. Wir haben ja schon die versetzten Anfangszeiten der unterschiedlichen Jahrgangsstufen, aber natürlich müsste man da noch viel mehr machen. Also wenn wir morgens 1000 Schüler oder 1000 Schüler und Lehrer zusammen testen wollten, müssten wir wirklich, wie Sie sagen, die vierte Stunde, wo sich keiner durchmischen darf. Also das sehe ich logistisch noch nicht so ganz vor mir, wie das funktionieren soll. Da könnte man, glaube ich, auch nicht einfach nur der Schule einen Karton mit Tests hinstellen und sagen, macht mal, da bräuchten wir professionelle Unterstützung.
Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch nochmal ein Seminar für Lehrer, die das dann überwachen.
Ne? Ja, natürlich. Und auch die Frage, auch rechtlich ist das ja schon wieder die Frage, inwieweit Lehrkräfte Tests durchführen dürfen an Schülern.
Ja, Herr Meyer-Gerwig, haben Sie zum Abschluss vielleicht auch noch Wünsche an die Politik? Was könnte verbessert werden? Wie könnte man Schulen vielleicht auch besser zur Seite stehen noch oder unterstützend entgegenkommen?
Ja, sicher. Wir haben natürlich einmal profitiert von dem Geldregen, der jetzt ja durchaus über Land und Bund bei den Schulen ankam. Das war eine wertvolle Sache, auch dass wir uns jetzt technisch neu aufstellen konnten und auch manche Modernisierung schneller kam, wie die flächendeckende Ausleuchtung mit WLAN und Endgeräte. Das ist alles wertvoll und wichtig gewesen, was uns auch in der aktuellen Situation sehr viel gebracht hat. Jetzt hoffe ich natürlich, und das ist mein Wunsch an die Politik, dass wir nicht nur einmal einen Regen erleben, sondern dauerhaft quasi gewässert werden. Und dass das jetzt nicht in 5 Jahren sozusagen die nächste Riesenanschaffungswelle ist, sondern dass wir konstant in der Lage sind, auch zu planen, welche Geräte brauchen wir, wie sind die Lebenszeiten, wann kann man ersetzen, dass man nicht ein Jahr alles neu hat und dann 5, 6, 7 Jahre später alles alt ist, sondern dass man einfach in den Rhythmus kommt und dass man auch scheiß Schule sinnvoll planen kann. Das ist, finde ich, für uns ganz wichtig, um auch diese pädagogischen Konzepte, Medienentwicklungsplan intelligent fortzuschreiben und nicht sozusagen auf günstiges Wetter hoffen muss, dass irgendwann mal Geld kommt, sondern planen und Planungssicherheit hat.
Ja, Herr Meyer-Gerwig, vielen Dank. Das hoffe ich für Sie auch und für die Schulen. Vielen Dank, dass Sie heute beim Podcast dabei waren. Haben mich sehr gefreut, dass Sie das Angebot angenommen haben.
Ja, vielen Dank. Habe mich auch gefreut und danke, dass ich eingeladen wurde.